Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts, Jos Steinke vom Deutschen Roten Kreuz schreibt am 18. Mai einen Thread, wie man das nennt, bei Twitter, also mehrere Tweets hintereinander zum Thema Social Entrepreneurship und Social Startups und so weiter und so weiter, der sehr, sagen wir mal, aufwühlend ist. Daraus ergibt sich eine große Diskussion. Ich verlinke diesen Tweet hier auch in den Shownotes natürlich, so dass ihr da drauf schauen könnt. Und da hat sich dann Social Entrepreneurship, natürlich auch das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, also CENT e.V., eingeschaltet. Ihr kennt es vielleicht durch den Podcast mit Katrin Elsemann, den ich geführt habe vor, ja, weiß ich nicht, 2 Wochen oder 3 Wochen, wo ich mit ihr gesprochen habe. Da ist der Tweet tatsächlich gerade rausgekommen. Jetzt habe ich am Apparat, an den Geräten, an den Mikrofonen Markus Sauerhammer und Jos Steinke zum Austausch über diesen Tweet, über die Frage, wie soziale Arbeit, Sozialwirtschaft, Wohlfahrtspflege, etablierte Wohlfahrtspflege und Social Entrepreneurship zusammenkommen können und nicht zwingend, sagen wir mal, Gegenpole bilden. Das Gespräch insgesamt ist natürlich erstmal ein Gegenpolgespräch. Wir wechseln hin und her, versuchen sozusagen irgendwie die Definition aufzugreifen und begeben uns dann auch in Richtung, ja, wie können wir voneinander lernen, was können wir gemeinsam sozusagen mittragen. Aber hört selbst, ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen zum Gespräch. Ich bin gespannt darauf, wie es euch gelingt, gemeinsam zu lernen und neue Initiativen ins Leben zu rufen, aber eben auch die etablierte Wohlfahrtspflege zu verstehen und auch Möglichkeiten zu generieren, sagen wir mal, politisch zu agieren und neue Wege in dem Kontext zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Anhören. Jetzt auch echt genug geredet von meiner Seite. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Idee-Quadrat-Podcasts, das erste Mal ein Podcast mit zwei Teilnehmern dabei, glaube ich jedenfalls. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall mehrere Leute in der Leitung. Und zwar spreche ich heute mit Jos Steinke, Dr. Jos Steinke und Markus Sauerhammer. Mal wieder zum Thema Social Entrepreneurship und Wohlfahrt, lustigerweise. Weil ich ja schon auch vor kurzem einmal mit Katrin Elsemann gesprochen habe zum Thema Social Entrepreneurship. Was ist das denn eigentlich? Sie hat da einen Input zugegeben. Jetzt nochmal Social Entrepreneurship basierend auf einem Tweet von Jos Steinke. Da kommen wir gleich nochmal darauf. Ich will am Anfang euch beide einmal ganz kurz vorstellen. Dann sparen wir Zeit und kommen sozusagen sofort ins Inhalt. Markus Sauerhammer ist der Geschäftsführer des Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschlands und, wenn man ein bisschen weiter in die Historie zurückgeht, Landwirt, ausgebildeter Landwirt. Das fand ich ganz spannend, da aus einem Dorf in Dorf Strüth in Franken. Das hört man noch so ein bisschen am Dialekt, der gleich irgendwie rauskommt. Aber ich glaube, du sitzt auch in Berlin inzwischen. Du hast Management und Marketing studiert, hast dann noch einen MBA drauf gemacht, bei Startnext gearbeitet und über den Bundesverband der deutschen Startups zum Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland gekommen, beziehungsweise eigentlich das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland aufgebaut, wenn ich das richtig verfolgt habe in den letzten, ja, weiß gar nicht, 3-4 Jahren oder sowas oder noch ein bisschen länger her. Markus, was habe ich vergessen, was unbedingt erwähnt werden muss von deiner Perspektive?
Ja, also bin ich Geschäftsführer mit Katrin, mit unserer Geschäftsführerin hast du ja gesprochen, sondern stimmt. Vorstand. Ja, sie meine Rolle als Gründungsvorstand, also der Aufbauarbeit und wie du schon gesagt hast, Landwirt ursprünglich gelernt und jetzt in den Themen Zukunftspolitik und ich sage immer, Parallelen ist es eigentlich das Gleiche, wir ernten, was wir säen und von dem her beackere ich halt nur einen anderen Acker.
Ja. Okay, Landwirt geblieben, dabei quasi auf einem anderen Acker gewechselt. Genau, und auf der anderen Seite sozusagen Dr. Jos Steinke. Jos Steinke leitet den Bereich Jugend- und Wohlfahrtspflege beim Deutschen Roten Kreuz in Berlin. Aktuell, wenn ich das richtig rausgefunden habe, dieser Bereich analysiert und bearbeitet Fragen der Sozial- und Wohlfahrtsarbeit des Deutschen Roten Kreuzes als einer der großen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Also ja, freie Wohlfahrtspflege. Jos Steinke war vorher tätig, das war aber auch quasi das fast einzige, was ich rausbekommen habe, mal eben so auf spontane Suche, beim AWO-Bundesverband und hat da den Bereich Arbeit, Soziales und Europa geleitet. Also sagen wir mal, ein echter Fachmann im Bereich der freien Wohlfahrtspflege. Jos, was habe ich noch vergessen, wenn ich bei dir schaue? Was müssen die Hörerinnen und Hörer noch wissen?
Dass auch ich ein Leben vor der freien Wohlfahrtspflege hatte, gibt, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Ich war vorher beim Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg. Da schließt sich der Kreis zu Franken. Bin 2011 dann von da quasi aus Nürnberg nach Berlin gewechselt zum AWO-Bundesverband. Mache also jetzt im weitesten Sinne die Arbeit im Bundesverband für Wohlfahrtspflege seit knapp 9 Jahren.
Wunderbar. Herzlichen Dank. Und wir sprechen ja miteinander um, genau, also sagen wir, ich tue mir immer ein bisschen schwer, ja, also um den Gegensatz aufzumachen auf der einen Seite, und mich würde es freuen, wenn wir am Ende sozusagen wieder dahin kommen würden und diese Gegensätze wieder zusammenzubringen und zu überlegen, wo sind denn eigentlich, sagen wir mal, Gemeinsamkeiten, Lernmöglichkeiten aus den Bereichen Wohlfahrtspflege und Social Entrepreneurship. Mich persönlich beschäftigt einfach beides, das muss ich ganz klar sagen. Ich komme ursprünglich aus der Wohlfahrtspflege. Das ist ganz klar so, als Sozialarbeiter immer noch im Bereich der Caritas unterwegs und berate eben da auch soziale Einrichtungen in dem Kontext. Und eben, wie gesagt, eher verortet in diesem Bereich der Wohlfahrtspflege, aber dieses Unternehmertum interessiert mich einfach. Und dann gab es einen Tweet von Jos Steinke, wo er, sagen wir mal, relativ direkt sich oder den Bereich des Social Entrepreneurships angegriffen hat, wenn ich es mal so negativ formuliere. Jos, magst du einmal kurz auf den Hintergrund von dem Tweet und diesen, sagen wir mal, Herausforderungen eingehen?
Ui, kurz ist natürlich gar nicht so leicht, aber ich meine, ja, ich habe es ja also auch geschafft.
Von mir aus auch lang.
Naja, ich habe es ja auch im Tweet geschafft, deswegen schaffe ich es jetzt auch kurz, glaube ich. Ja. Wobei ich natürlich, ist mir schon wichtig, ich greife nicht Social Entrepreneurs an oder Startups oder so. Mir geht es tatsächlich um politische Kommunikation. Hendrik, wenn du fragst, irgendwie, wie schafft man das, irgendwie einen Ausgleich herzustellen, für mich ist nach wie vor ungeklärt, mit was habe ich es eigentlich zu tun. Also eine meiner Kritiken oder meiner Fragen ist, was ist eigentlich Social Entrepreneurship? Meines Erachtens ist es immer noch nicht geklärt. Und wenn ihr euch den Tweet und die Antworten und das mal irgendwie genau anguckt, findet ihr ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten auf die Frage, was ist Social Entrepreneurship? Und solange ich natürlich auch nicht weiß, mit was habe ich das hier zu tun, wofür setzen die sich ein und für wen setzen sie sich ein, finde ich es auch schwierig, auf so einer Ebene miteinander zu arbeiten. Aber mir ist einfach auch wichtig, das nochmal zu sagen. Wenn es gute Ideen gibt, gute Initiativen gibt, mit denen man kooperieren kann, dann bin ich der Letzte, der hier Nein sagt. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich in den letzten 8 Jahren immer wieder auch dafür gesorgt habe, dass gerade der Austausch mit den Initiativen selbst auch befördert worden ist. Das ist eine Sache.
Die Frage, die du gerade gestellt hast, ja als sozusagen Grundlage ja auch oder ein Teil der Grundlage für das Gespräch ist. Also was ist Social Entrepreneurship? Das rübergeben schon an Markus für die Beantwortung, weil wenn es jemand beantworten können sollte, dann Markus, müsstest du ja sagen können, was ist sozusagen das Gegenüber der freien Wohlfahrtspflege, wenn man erstmal diese beiden Pole aufmachen will.
Also gegenüber würde ich so gar nicht sehen, sondern einfach, wenn wir uns historisch anschauen, wo das eigentlich herkommt, ist es so, dass wir in großen Umbruchzeiten eigentlich immer nach großen technologischen Revolutionen immer soziale, gesellschaftliche Innovationen hatten. Und wenn wir die industrielle Revolution hernehmen, dann ist es ja so, dass damals Genossenschaften entstanden sind, als wir eine Monopolisierung von Strukturen in ländlichen Regionen bei Geldverleihen, beim Landhandel hatten, dass damals die Sozialversicherungen oft aus kommunalen Kontext, wo vor Ort MacherInnen da waren, die einfach Prototypen umgesetzt haben, oft auch Intrapreneurs aus der Kirche raus. Also da finde ich es ganz spannend, wenn man sich von Adolf Kolping die Geschichte anschaut. Oder, und da nehme ich das Rote Kreuz, einen Serienunternehmer, der damals einen Zukunftsmarken gegründet hat, der Napoleon III. Besucht hat, wollte eigentlich geschäftlich was machen, hat gesehen, hier ist ein Missstand und hat damals das Rote Kreuz mitgegründet. Und eigentlich
Henri Dunant, meinst du, oder?
Ja, genau, Henri Dunant. Und eigentlich ist es genau das Gleiche. Wir sind wieder in einer großen Umbruchphase. Wir kämpfen mit gesellschaftlichen Herausforderungen auf der einen Seite durch die digitale Transformation. Auf der anderen Seite haben wir neue Herausforderungen, wo hinzukommen. Wenn wir uns anschauen, was mit dem Klimawandel einhergeht, hier in Deutschland mit dem demografischen Wandel. Oder du kannst genauso Globalisierung, die definitiv nicht zum Wohle aller gelaufen ist, sondern wo eine kleine Anzahl sehr enorm profitiert hat. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir Herausforderungen haben, die wir in den nächsten Jahren lösen müssen. Und Social Entrepreneurship heißt im Kern die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen mit unternehmerischen Instrumenten. Unternehmerische Instrumente heißt nicht, was wir klassisch verstehen, eben ein klassisches Geschäft, sondern dass nachhaltige Strukturen da sind. Das haben wir auch versucht, in unserer Definition mit reinzunehmen. Also es gibt ja in unterschiedlichen europäischen Ländern, also offizielle Definitionen mittlerweile in 20 der EU-Länder, beziehungsweise bereits 2015. Wir haben uns jetzt hingesetzt, haben eine Basis gemacht und da ist es wichtig, dass das Thema jetzt kommen muss, dass wir irgendwo mal sagen, und da bin ich komplett bei Jos, wie grenzen wir uns ab und was ist das Ganze? Und das ist ja ein Prozess, wo im Entstehen ist und da geht es auch nicht darum, dass wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern dass wir sagen, ganz ehrlich, was funktioniert bei uns super? Was sind die Sachen, wo wir in die Zukunft tragen wollen und wie können wir das auf die Lösung der heutigen Herausforderungen adaptieren? Mhm. Und das ist eben nicht nur eine Entwicklung in Deutschland, sondern international, genau.
Okay, ganz herzlichen Dank. Also da sind natürlich viele Aspekte drin, sagen wir mal von den Gründern der Wohlfahrtsverbände, Henri Dunant. Ja, auf der anderen Seite, sagen wir mal, bei den konfessionellen Verbänden haben wir ja auch solche Persönlichkeiten, Johann Hinrich Wichern bei der Diakonie oder Lorenz Wertmann bei der Caritas oder so, wo man ja auch davon ausgehen kann, okay, die waren, sagen wir mal, die haben was unternommen, ja, also die waren unternehmerisch sozusagen tätig, aber Jos, aus deiner Perspektive, wo siehst du die Herausforderungen dann dabei? Also wenn man halt irgendwie das als Sammelbecken gesellschaftlicher Herausforderungen sieht, die diese gesellschaftlichen Herausforderungen mit unternehmerischen Mitteln lösen wollen.
Solange das ein Diskurs unter uns bleibt, ist das kein Problem. Wenn man aber, und das macht ihr ja, Markus, und ihr macht es auch sehr erfolgreich, das kann kein Vorwurf sein, dass ihr erfolgreich seid, politisches Lobbying zu betreiben für etwas, was du so beschreibst, wie du es eben getan hast, was ich nicht festmachen kann, dann hat das Konsequenzen, über die ich gerne auch nochmal sprechen würde, die ich persönlich sehr, sehr schwierig finde und die mich auch zu dem Tweet tatsächlich animiert haben. Aber ich meine, Markus, du hast es ja selber gesagt, ihr müsst euch oder ihr seid dabei, euch stärker abzugrenzen. Also ich habe gestern Abend nochmal nachgedacht, mir ist mal eingefallen, ich hatte mal eine ganz interessante Diskussion. Ich mache ja seit 2012 beschäftige ich mich mit dem Thema soziale Innovation und Social Entrepreneurship, weil ich bin neu in die Wohlfahrtspflege gekommen und das geht, glaube ich, vielen so. Das klingt erstmal interessant und wenn man da neu reingeht, möchte man auch an neuen Themen irgendwie dabei sein und partizipieren. Da gab es die Multi-Stakeholder-Konferenz und da waren wir eigentlich in der Debatte eigentlich auch da an den Punkten, wo wir jetzt auch immer wieder sind. Und da hatte ich eine Diskussion irgendwo am Rande einer dieser Austausche mit einem Vertreter von Aldi, der gesagt hat, Aldi ist ein Social Entrepreneur. Weil überall, wo Aldi hingeht, würden die Preise für Lebensmittel sinken und das sei ursozial, weil die Leute hätten dafür dann mehr Geld, auch bei niedrigen Einkommen. Ja, Ne? So.
Ja, kann man okay, drüber diskutieren.
Ja, kann man, ja sicher. Ich meine, und aber wer entscheidet das dann? Und nach welchen Kriterien? Also wofür, das ist die Frage, ist das so, also wer, woran macht man denn das fest? Weil Sozialunternehmertum ist nicht abgegrenzt, Social Entrepreneur ist nicht abgegrenzt, nicht klar. Und mit welchen Argumenten, Markus, würdest du dann sagen, nö, also Aldi weiß ich jetzt nicht, ob ich mich für die jetzt im Bundestag so ein... Also vielleicht würdest du es ja auch, ne? Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich will damit nur sagen, letztlich hat mich das damals auch bewogen zu sagen, okay, man muss vielleicht da wirklich schon nochmal schärfen, weil solange ich nicht weiß, mit wem habe ich es zu tun, mit was ist das? Sind es Unternehmen? Sind es Gewerbliche? Sind es Gemeinnützige? Solange ist das für mich schwierig, da auch eine Kooperation auf so einer politischen Ebene einzugehen. Ich hoffe, dass das irgendwie verständlich rüberkam.
Kommt super rüber. Also erstmal das Beispiel, wo du hast, finde ich super. Weil wenn wir uns anschauen, 1950 war es so weit, dass wir 44%, knapp die Hälfte unseres Einkommens für Lebensmittel ausgegeben haben. Das heißt, einen halben Tag bin ich schaffen gegangen, damit die Familie ernährt wird. Und heute sind es irgendwo 13-14%. Also wo ich sage, okay, hat Aldi was verändert, gesellschaftliche Mehrwerte geleistet? Wenn ich nur nach dem Preis gehe, bin ich definitiv bei dir. Jetzt habe ich landwirtschaftliche Wurzeln und jetzt kommen wir auch ein Stück weit, warum ich genau in der Welt gelandet bin. Und da greife ich deine Frage auf. Wir haben mittlerweile eine Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel von 85%, also 4 Anbieter haben 85% Marktanteil. Ganz genau weiß ich es aktuell nicht. Diese Anbieter, viele meiner damaligen Studienkollegen arbeiten im Lebensmitteleinzelhandel, Einkäufer, Verkäufer, die Marktmacht wird schonungslos ausgespielt. Was wir gerade erleben mit den Schlachthöfen, wo ich sage, jetzt wegen Corona ist es nach oben gepoppt, es ist in der kompletten Wertschöpfungskette, bis zu den Landwirten, Produzenten, Erzeugern runter, wo wir durch eine hohe Marktkonzentration, Machtkonzentration, da ein enormes Ungleichgewicht haben. Da ist ein Mission Drift, hat stattgefunden. Das heißt, der gesellschaftliche Mehrwert ist definitiv verloren gegangen, sondern es wurde ein Konstrukt, das gesellschaftliche Mehrwerte geleistet hat, definitiv zu einem Instrument, wo ich sage, heute können wir das hart diskutieren. Ich glaube, es gibt immer noch Leute, wo sagen, Lebensmittel könnten günstiger sein. Glaube ich nicht. Das, was du beschreibst, und da bin ich bei dir, und das ist gesellschaftliche Innovation oder Social Entrepreneurship, ist nicht die Konkurrenz zur Wohlfahrt, sondern da gibt es in der Wirtschaft, also die meisten unserer Akteure sind ja in der klassischen Wirtschaft eher unterwegs und viele auch in den Wohlfahrtsbereichen. Ja, aber der Schwerpunkt in den Bereichen, und ich glaube, da brauchen wir ein krasses Umdenken. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Welt gerade verschiebt, und jetzt habe ich gerade die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel. Ich war eine Zeit lang in der klassischen Startup-Welt und ich habe dann noch mal ein Aufbaustudium MBA gemacht, war schön da drüben und irgendwann erzählt den Leuten, was ihr Gutes tut und dann holt Venture Capital rein, Netzwerk-Lock-In-Effekte, danach dockt ihr das Geschäftsmodell an und dann könnt ihr die Kunden melken. Das heißt, wenn wir bei der industriellen Revolution zum Produktionsfaktor wurden, werden wir heute zum Produkt. In einer ganz anderen Geschwindigkeit, einer ganz anderen Machtkonzentration. Und also wenn man die Bilder logisch weitermalt, dann brauchen wir ein Umdenken. Und da ist es nochmal, und deswegen wünsche ich mir ja, dass wir genau diesen Austausch haben und es kritisch diskutieren. Und die Runde fand ja jetzt ein Jahr statt, wo regelmäßig Vertreterinnen der Wohlfahrt zusammengesessen sind mit den Social Entrepreneurs. Wir haben uns wahnsinnig viel Zeit genommen, dass wir genau über die Punkte diskutieren. Und wo ich sage, da schlummert das Potenzial, nicht in dem Gegeneinander, sondern dass wir uns konstruktiv aneinander reiben, dass wir sagen, was ist gut, was ist schlecht, was muss man vielleicht anders machen. Aber das funktioniert nur am Tisch sitzen, gemeinsam dran arbeiten. Und da hätte ich mir halt gewünscht, von den Leuten, wo jetzt die Kritik kommt, die waren alle nicht mit am Tisch gesessen. Und das ist das, wir schaffen es nur gemeinsam. Und ich bin komplett bei dir und kein Mensch möchte irgendwo die Wohlfahrt in Frage stellen von uns, sondern wir haben hier ein Riesenpotenzial, was wir in die neue Zeit tragen müssen.
Aber lass uns mal noch mal kurz bei der Abgrenzung bleiben, um es sozusagen noch ein bisschen greifbarer zu kriegen. Also die Erläuterung, also ich meine, das Beispiel Jos Aldi ist ganz spannend. Das, was bei mir im Kopf aufgepoppt ist, ist das Familienunternehmen Bosch, das eine Stiftung ist und jetzt diese Purpose-Unternehmen ja in eine ähnliche Richtung, sagen wir mal, nicht veräußerbare Unternehmen, die ja dahinter stehen, auch ein soziales Problem, ja, so irgendwie man baut ein Unternehmen auf und veräußert es dann möglichst meistbietend und so weiter. Also könnte man auch Bosch als irgendwie Stift, also oder irgendwie sagen wir mal sinnstiftendes Unternehmen und soziales Problemlösungs Bereich bezeichnen sozusagen. Gleichzeitig hast du diesen Bereich der Lebensmittel angesprochen. Es gibt sozusagen in den gesellschaftlichen Problemlagen, die wir vor uns haben, eine Spannbreite von sozusagen A bis Z. Das könnte man irgendwie auffächern in unterschiedlichsten Bereichen. Eure Definition hast du eben erläutert. Ich habe eine andere Definition, hier die deutschsprachige Definition sozialer Arbeit. Also ja, nicht Wohlfahrtspflege, sondern soziale Arbeit. Die steht beim DBSH. Darin heißt es, soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Und dann geht's noch ein bisschen weiter, das wird dann noch irgendwie ein bisschen tiefer, wo ich auch denke, ja, okay, das ist schon also alles sehr, 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 sehr groß und sehr, sehr breit. Und die Abgrenzung, wenn ich dich dann wieder richtig verstanden habe, Jos, geht eigentlich nur über diesen Aspekt der Gemeinnützigkeit. Also zu überlegen, was ist denn eigentlich der politische Rahmen oder sagen wir mal der gesetzliche Rahmen, unter denen Wohlfahrt agiert? Ist das richtig? Fragezeichen?
Ja, natürlich ist das richtig. Also wir können benennen, was wir sind. Wir sind gemeinnützig und man muss eben letztlich Teil eines der Wohlfahrtsverbände sein und sich dann entsprechend auch den Regularien und Satzungen dieser Verbandsstrukturen unterwerfen. Das bedeutet im Prinzip, dass ich auch, ich sag mal, Mechanismen habe, zu sagen, der oder der kann nicht Mitglied beispielsweise im DRK sein. Der oder der kann es nicht in der AWO sein, nicht im Paritätischen sein, weil bestimmte Mechanismen, weil bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind. Die Satzungen sind dann alle unterschiedlich, sie gelten aber und sie sind verpflichtend, nicht nur gemeinnützig, sondern dann eben auch verpflichtend in den Satzungen auch gemeinwohlorientiert. Beides geht Hand in Hand hier. Markus, deine Antwort ist ja nachvollziehbar. Ich habe mich ja nicht dafür ausgesprochen, Aldi als Social Entrepreneur zu bezeichnen. Ich wollte von dir nur wissen, was macht ihr, wenn die kommen und sagen, wir sind es? Und ja, also ich sehe keine Mechanismen, die hier greifen, sondern du sagst halt einfach, sie sind es nicht, weil du sagst irgendwie, da geht es dann den Landwirten schlecht und so. Du argumentierst ja auch nachvollziehbar. Und ich verstehe das auch. Aber die Frage ist doch irgendwie, gibt es irgendwas, an was man das festmachen kann, dass das auch gilt, wenn ein ähnliches Unternehmen kommt, wo es vielleicht auch weniger eindeutig ist oder so? Und das gibt's nicht. Oder du sagst vielleicht doch, ja? Oder welches Gremium entscheidet das und nach welchen Kriterien? Weil im Moment ist das noch so bunt und so auch schwer zu verorten. Und deswegen macht es auch das macht es so schwierig, auch, ich sag mal, in einen solchen Dialog zu kommen. Und ich möchte, wenn ich darf, Henrik, gleich auch nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, was mich da auch bewogen hat, tatsächlich auch auf Twitter so hart reinzugehen, weil da geht es mir nicht nur um die Definition, sondern da geht es mir um, ich sag mal, politische Kommunikation, die mir da wirklich auch sehr, sehr wichtig ist.
Also gerne, ja. Also vielleicht das wirklich nochmal dazu erläutern. Einmal die Abgrenzung vielleicht an dich, Markus. Was sind die Kriterien, um bei euch mitspielen zu dürfen sozusagen? Mhm. Das war ja die eine Frage. Und dann, Jos, auf dich nochmal zu kommen, zu sagen, was waren die wirklichen Beweggründe hinter diesem Tweet? Politische Kommunikation, was steht eigentlich da dahinter? Vielleicht, Markus, wenn du einmal Kriterien benennen magst, wenn ihr die habt.
Genau, also bei uns ist es so, wir haben einen Fragebogen, der ziemlich umfangreich ist. Wenn jemand Mitglied werden muss, muss er eben klar machen, was ist die gesellschaftliche Mission, wie möchte ich das erreichen, was ist mein Wirkungsmodell dahinter und wie stelle ich sicher, dass ich keinen Mission Drift habe. Das haben wir jetzt nach dem Definitionsprozess nochmal nachgezogen und da ist es klar, also wenn wir uns anschauen, mit was für eine Dynamik sich das Thema gerade global entwickelt, egal ob wir Social Entrepreneurship oder soziale Innovation, gesellschaftliche Innovation ist mir fast noch lieber als Wort insgesamt anschauen, dann ist es ja eine enorme Bewegung. Und es ist wie damals, als Henri Dunant da stand, da gab es, glaube ich, auch noch keine Gemeinnützigkeit, wo ich sage, ich kann es allein an dem Kriterium festmachen. Wenn ich jetzt das Kriterium hernehme, da gab es ja auch noch mal einen anderen Blogbeitrag, wo quasi diskutiert wurde, dass nur eine kleine Anzahl bei uns gemeinnützig ist. Also wenn wir die Erhebungen anschauen, ist der kleinste Teil im Bereich der Wohlfahrt unterwegs, aber die Hälfte ist gemeinnützig, hat die Gemeinnützigkeit. Also viele der Akteure tragen eigentlich die Gemeinnützigkeit nochmal in klassische Bereiche der Wirtschaft. Und Das, was uns wichtig ist, wie verhindern die Akteure einen Mission Drift? Und da ist neben der Gemeinnützigkeit eben ein Themenbereich auch, das, was ja vorhin schon mal gefallen ist, wie schaffen wir ein Rechtsformkonstrukt und das nicht als Konkurrenz zur Gemeinnützigkeit, nicht als Gemeinnützigkeit leid, sondern wenn Unternehmen klassisch in der Wirtschaft agieren, dass die trotzdem eine Zweckorientierung verankern. Du hast vorhin Bosch angesprochen. Ich würde Bosch nicht als Sozialunternehmen, sondern die haben den Zweck festgelegt, dass der Großteil in Innovation geht und das, was an Überschüssen ist, dann eben in die Stiftung. Und solche Unternehmen sind resilienter, die entlassen nicht so schnell Mitarbeiter. Also da ist es einfach, wenn man sich in Dänemark anschaut, da sind solche Modelle da. Und in Deutschland ist es, wenn du so ein Konstrukt aufbauen wirst, mit einer Doppelstiftungsstruktur bist du halt schnell einen sechsstelligen Betrag los. Und nur dann kannst du das, was du echt versprichst, auch wirklich halten. Das ist zum Beispiel ein Kriterium. Oder dann Instrumente wie Gemeinwohlökonomie, B-Corp, Phineo Wirkziegel, Social Reporting Standard, wo ich sage, wie stelle ich sicher, dass ich wirklich eine Wirkungsorientierung habe? Klar ist auch, dass wenn, und ich würde sagen, das Thema ist in Deutschland, also auch wenn die Dialogrunde jetzt schon ein Stück lang geht, aber einfach in der Dynamik noch ein relativ junges Thema und dass sich da viel verändern wird und definitiv Prozesse nachgezogen werden müssen. Und das hat man ja jetzt auch gesehen mit dem Antrag der Regierungsfraktion, dass eine offizielle Definition kommen muss. Und dann haben wir endlich eine Grundlage, wo wir sagen, okay, das ist nicht nur theoretisch da, sondern hier wurde in einem Prozess ein Konstrukt erarbeitet, das dann auch zu Finanzierungs- und Förderprogrammen eine Möglichkeit schafft. Und da kämpfen wir ja genauso dafür, dass Innovation aus der Wohlfahrt genauso gefördert werden wie Innovationen in der gewerblichen Wirtschaft und von Social Startups. Und bisher fallen beide Akteure raus. Also Social Startups können auf die meisten Innovationsprogramme nicht zugreifen und die klassischen Akteure der Wohlfahrt eben auch nicht. Und da geht es darum, wie schaffen wir Gemeinsamkeiten, die auf Ziele einzahlen, die wirklich gesellschaftliche Mehrwerte möglich machen. Und es geht nicht in allen Fällen über Gemeinnützigkeit. Das ist mir nochmal wichtig.
Okay, genau. Jos.
Vielleicht nur noch ganz kurz, weil das ist halt mein, das ist halt auch wirklich so ein bisschen mein Problem. Bosch, ah ja, aber irgendwie, wenn ihr, ich sag mal, auftretet, dann vertretet ihr häufig kleinere, ideenreiche Startups. Das ist Bosch ja nun auch einfach wirklich nicht. Und Bosch gibt's ja, und dann weiß ich halt nicht, ich meine, Bosch funktioniert ja auch. Also hier euer Monitor, ne, zum Beispiel, den ihr rausgebracht habt, wo ihr ja eine Umfrage unter unter Einrichtungen, die sich oder Initiativen, die sich als Social Entrepreneurs begreifen, gemacht habt, die nennen ja zum Beispiel das Problem Rechtsformen oder Organisationen eigentlich überhaupt nicht. Also bei den Problemen, die genannt werden, aktuelle Herausforderungen, kommt es eigentlich an ihrer hinterer Stelle. Und dann weiß ich halt, ich habe halt gerne, wenn ich mit jemandem zum Beispiel in die Kooperation gehe, habe ich halt, dann wüsste ich halt gerne, wessen Interessen vertritt er denn eigentlich. Und was ich immer höre, das ist ja alles nicht falsch, also was du sagst, aber das ist alles eher so eine Art, ich sag mal, Lebensgefühl, auch sicherlich getragen von, also das stimmt ja alles, wir leben vor Umbrüchen, wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen, ja, das ist ja richtig, aber das macht noch, also das macht keine Interessenvertretung aus und das ist für mich schwierig, weil ich vertrete eine Organisation, die ist echt, die ist klar, die Vergleiche hier, die hier gezogen sind mit Henry Dunant, die lasse ich einfach mal so dahingestellt, dahinter stehen Organisationen, dahinter stehen Menschen, die sich in der Wohlfahrt einbringen, in der Jugendhilfe, in der Altenhilfe, in der Migrationsarbeit, in der Behindertenhilfe, in Gesundheitsprogrammen. Die gibt es, die kann ich benennen, da kann ich die Einheiten benennen, mit denen arbeite ich, für die arbeite ich, mit denen machen wir hier mit den Kollegen auch Innovationsförderung. Das ist für mich benennbar. Auf der anderen Seite ist es für mich, ich weiß nicht, vielleicht geht es aber auch den Zuhörerinnen und Zuhörern anders als mir, so einfach noch nicht richtig klar. Und das ist meine Kritik. Und auf der Basis wird jetzt politisch gehandelt. Ja, und das ist gefährlich. Ich halte das wirklich für gefährlich, weil jetzt wird, und ich meine, das muss man, also das gestehe ich euch ja zu, ihr seid echt gut in der politischen Kommunikationsarbeit, im Marketing und auch in der Kommunikation über soziale Medien. Man kriegt echt den Eindruck, hey, hier, so wie du es sagst, hier ist eine Riesengeschichte am Laufen. Okay, ja, finde ich tatsächlich beachtlich. Habe ich auch Respekt. Aber ich finde es politisch auch nicht ungefährlich. Weil, also ich sag mal, ihr habt jetzt einen Antrag der Regierungsfraktionen gelobt, in dem geht es halt um soziale Innovationen, der mich auch tatsächlich auch geärgert hat. Die Wohlfahrtspflege wird hier degradiert zum Steigbügelhalter für innovative Ideen von Dritten. Und das wird ihr einfach, das wird den Leuten, für die ich auch spreche, einfach nicht gerecht. Das ist nicht in Ordnung. Das sagen wir auch nochmal im Bundestag auch wirklich deutlich. Das ist aber gar nicht mein größtes Problem. Mein größtes Problem ist, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, und das wollt ihr nicht, aber das kann eben entstehen, dass bei politischen Entscheidungsträgern der Eindruck entsteht, ja gut, da mache ich Social Entrepreneurship und damit löse ich die Probleme. Also auch durch dieses Auftreten habe ich manchmal das Gefühl, ihr übergießt alles mit so einer Social Entrepreneurship Himbeersoße. Alles ist irgendwie total super und Henrik, du weißt das, wir haben so heftige Probleme in der sozialen Arbeit, die Dinge voranzubringen. Da ist Unterfinanzierung, da sind Leute, die sich engagieren, da müssen wir dringend ran. Da besteht auch ein Misstrauen gegenüber der sozialen Arbeit, das wir nicht wegkriegen, wo wir immer wieder dran stoßen, auch jetzt in der Corona-Zeit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, Social Entrepreneurship, das ist nicht euer Ziel, das weiß ich, aber ich habe die Sorge, dass das dann auch verstanden wird als Problemlösung und dann verklebt diese Himbeersoße wieder alle Problemlagen und wir kommen nicht dazu, über die eigentlichen Sachen, um die es im sozialen Bereich in Deutschland aus meiner Sicht geht, tatsächlich zu sprechen. Dann haben wir nämlich eigentlich, ist es dann nicht mehr besser, sondern klebrig.
Nur so vielleicht aus meiner Perspektive raus, weil du das gerade angesprochen hast, die Herausforderungen, die wir in diesem Wohlfahrtssektor haben, dass seitdem es ihn gibt sozusagen, ja, also ab dem Zeitpunkt, wo professionelle soziale Arbeit oder professionelle Wohlfahrt geleistet wird, haben wir diese Herausforderungen angefangen von einem Frauenberuf, in dem wir unterwegs sind, über Finanzierungsengpässe wegen ja Misstrauen der Kostenträger, die sozusagen irgendwie Geldgebung und so, Gelder reingeben. Das, wo es mich ein bisschen dran erinnert, von dem, was du gerade gesagt hast, Jos, ist so diese, sagen wir mal, Technisierung. Also wir haben eine technische Lösung für Probleme, die hochgradig komplex sind. Und diese Komplexität kriegen wir sozusagen nur, kann man aus unterschiedlicher Perspektive betrachten, aber erstmal eigentlich nur systemisch gelöst, ja, wo wir halt irgendwie lange und mit viel Aufwand und unterschiedlichen Netzwerken und so weiter. Und es gibt eben nicht die eine Lösung, mit der man rangehen kann. Das sozusagen habe ich bei dir raus gehört von dem, was du gesagt hast. Aber Markus, wie reagierst du drauf?
Also ich finde es ein bisschen schade, weil jetzt ist so Rechtfertigung und wie macht ihr das? Ja. Also erstmal von der Rechtsform, das ist eine der größten Herausforderungen. Also im letzten DSEM waren es 51,4, wo das Fehlen einer geeigneten Rechtsform als Problem angegeben haben. Und da ist es so, dass es eine Herausforderung ist, und zwar weniger in Abgrenzung oder als Konkurrenz jetzt im Bereich der Wohlfahrt oder Gemeinnützigkeit, sondern eher bei Unternehmen, die so tun, als würden sie was Gutes machen, aber eigentlich das Gegenteil tun. Die haben halt einfach eine coole CSA-Abteilung, die irgendwo am Marketing angedockt ist. Und da ist es ja oft, wo ich sage, das ist nichts, wenn ich so tue, als ob, sondern ich muss es wirklich in der DNA verankert haben. Und wenn ich dann die Gewinne als Gesellschafter nicht mehr entnehmen kann, dann und Gesellschafter wichtig ist trotzdem, sich anzuschauen im unternehmerischen Kontext, dass ich dann, wenn Geldgeber da sind, genauso meine Zinsen zahlen kann, beziehungsweise wenn ich innovative Gründungen mache, dann Investoren, weil dann klassische Darlehen nicht passen. Und da wäre jetzt dieser eine Vorschlag eine Möglichkeit. Jetzt mit den Sachen, wo du sagst, Jos, ich baue seit 10 Jahren Brücken zwischen etablierten Akteuren und Neulandgestaltern. Und ich habe den Prozess jetzt nicht einmal durchgemacht, sondern ganz oft. Wo die Leute, die das immer gemacht haben, denen erstmal die belächeln, die neu kommen, irgendwas machen, dann wird ein bisschen bekämpft und man hakelt sich und am Schluss kommt man doch zusammen. Ich freue, dass wir zumindest auf Stufe 2 sind. Ich hoffe, dass wir bald in Stufe 3 kommen und da wirklich gemeinsam dran arbeiten können. Weil die Sachen, wo du sagst, das sind Herausforderungen und ich bin der felsenfesten Meinung, dass das Social Entrepreneurs nicht alleine lösen. Für mich gehören die internen Innovatoren, die Intrapreneurs und die Entrepreneurs fest zusammen, Und du hast halt unterschiedliche Stärken. Wenn du eine etablierte Organisation hast, dann hast du super Strukturen, dann hast du etablierte Prozesse, du hast ein starkes Netzwerk. Es ist wahnsinnig viel Erfahrung da. Das sind Dinge, die die Akteure von draußen nicht haben. Dafür haben sie manchmal die Naivität, das geht nicht, gibt's nicht, ich mache jetzt einfach mal und suche nach neuen Lösungen und wo Scheitern dazugehört und wo ich sage, die probieren vielleicht nochmal andere Sachen aus, wo ich mit einem anderen Mindset reingehe. Und nochmal, keiner von uns, also deswegen finde ich die negative Abgrenzung in der ganzen Diskussion einfach fürchterlich. Und weil ich so oft mitgemacht habe und in den Bereichen, wo es darum geht, gesellschaftliche Mehrwerte zu schaffen, sollten wir wirklich gemeinsam daran arbeiten, was sind die besten Prozesse, was sind die besten Lösungen und wie können wir gemeinsam daran arbeiten, dass die besten Lösungen groß werden. Mit einem Antrag bin ich komplett bei dir. Da steht viel zu wenig Wohlfahrt drin. Und jetzt würde ich einfach mal ein kurzes Rollenspiel. Stell dir vor, du bist ein Bundestagsabgeordneter. Du setzt dich mit dem Thema auseinander und ich habe vorhin schon gesagt, in der industriellen Revolution, wir hatten soziale Innovationen, die würden über staatliche Strukturen, andere wurden über die Wohlfahrt skaliert, andere am Markt. Das heißt, unterschiedliche soziale Innovationen. Jetzt unterhältst du dich mit den unterschiedlichen Akteuren, schreibst Papiere oder Anträge und dann klingelt dein Telefon und es ruft jemand an und sagt, das ist alles Bullshit. Und es passiert nicht einmal, sondern es passiert immer wieder. Und wenn ich dann den Leuten nicht zuhöre und mit den anderen Leuten nicht spreche, und das einfach schlecht macht, vielleicht hat dann jemand nicht mehr so viel Lust, das mit reinzunehmen. Also da ist es auch, wie schaffen wir Dialogprozesse, ohne den anderen zu verurteilen, den anderen zuzuhören und festzustellen, wir sind in einer Zeit großer Umbrüche und wir müssen es gemeinsam machen. Und genauso das, was du mit dem Finanzierungsthema angesprochen hast, wir waren ja mit dem Vorschlag zum Aufbau eines Social Impact Force in der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. Dank dir konnten wir das Modell da vorstellen. Wir sind bemüht, eben nicht um Töpfe zu ringen, die da sind und die definitiv zu klein sind. Auch da bin ich zu 100% bei dir, sondern wie schaffen wir es, dass Innovationsfördermittel, die momentan nur im gewerblichen Bereich zur Verfügung stehen, genauso für soziale und gesellschaftliche Innovation zur Verfügung stehen? Wie schaffen wir es, Kapital zu mobilisieren, das momentan tot auf Bankkonten liegt, das niemand gehört, das Banken nach 30 Jahren einbuchen als Gewinn für solche Lösungen herzunehmen? Und da geht es nicht um Ego-Nummern und macht Social Entrepreneurship größer, sondern lasst uns Problemlösungen voranbringen und genau an den Sachen arbeiten, die du genannt hast. Das wird nicht alle Probleme lösen. Also da ist ganz, ganz viel da. Und von der politischen Aufmerksamkeit, vielleicht meine persönliche Motivation, warum ich mich am Anfang so reingekniet habe. Ich habe eine Zeit lang als Intrapreneur gearbeitet bei einer Industrie- und Handelskammer. Ich würde sagen, von den Strukturen, also damals eigentlich, um das Studium nochmal zu machen, aber vielleicht an vielen Stellen, auch ein bisschen ähnlich wie, also sehr dezentral, sehr traditionell und wo man auch sagt, früher top und jetzt auch in einer Umbruchphase und habe da gelernt, was an Lobbyarbeit passiert für klassische Unternehmen. Und danach bin ich über die Crowdfunding-Plattform Startnext, habe ich gesehen, ganz ehrlich, die Antworten oder die Lösungen, die Startups, die Lösungen in sich tragen, die kommen nicht in die klassischen Finanzierungs- und Förderinstrumente. Die meisten Leute arbeiten selbst ausbeuterisch in dem Sektor. Und wo ich sage, das sind so grandiose Ideen. Und als ich in die Startup-Welt eingetaucht bin, aus meiner Landwirtschaftsbubble, in die, sage ich mal, krasse Startup-Welt, wo Milliarden an Venture Capital hin und her geschoben werden, da bin ich in eine Welt eingetaucht, wo Utopien real wurden. Bloß wenn ich mir die Utopien anschaue, und du hast vorhin all die angesprochen, und ich habe schon mal die Parallelen landwirtschaftlicher Strukturwandel, Machtkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel mit der digitalen Transformation gegenübergestellt. Wenn wir das weiterdenken und hier eben nicht zusammenrücken, nicht sagen, wie schaffen wir es, Kapital zu mobilisieren für soziale, gesellschaftliche Innovation, dann wird es keine Utopie, sondern eine Dystopie und wir sind auf dem Weg in diese Dystopie. Und nochmal, mir geht es darum, das gemeinsam anzugehen und gemeinsam dafür zu kämpfen, dass für Lösungen Geld da ist. Punkt.
Darf ich an Jos übergeben, weil da waren ja jetzt wieder sozusagen viele Punkte dabei, mit der Perspektive dabei, diese Aspekte, die du jetzt als Fragen ja angesprochen hast, Markus, dann zusammenzubringen. Also wie kann es gelingen, diesen Bereich oder diese beiden Bereiche zusammenzudenken?
Also erstmal, das ist ja nicht so, Social Entrepreneurship nach wie vor und ich meine, es gibt, für mich ist immer noch nicht klar, was es ist einfach. Und das ist dann für mich schwierig zu sagen, ich setze mich auf Augenhöhe irgendwie mit jemandem hin. Also ich meine, was passiert hier? Da hat man ja immer ein ganz komisches Gefühl, weil ich frage quasi nach, worum geht es hier? Seid ihr, welche Konsequenzen hat zum Beispiel euer politisches Handeln, auch wenn ihr es nicht intendiert? Und die Antworten sind immer so, dass man das Gefühl hat, man kommt hier, also ne, Markus, du bringst mich so ein bisschen in so eine Rolle, als würde ich jetzt irgendwie das Gute, Wahre, Schöne verleugnen und wollen, dass die Gesellschaft sich nicht weiterentwickelt. Und das stimmt ja nicht. Sondern was ich mir wünsche, ist von euch, von Cent, weil zum Beispiel, ich sage ja auch immer, ich habe mit Ashoka zum Beispiel viel weniger Probleme als mit Cent, weil ich da weiß, wofür die stehen, welche Organisationen und Organisationstypen und Formen sie vertreten. Und bei Cent weiß ich das eben nicht so genau. Ne? Also auch in den, also was ihr öffentlich auf Twitter immer gut macht, mal setzt ihr euch ein für Vereinsstrukturen, mal für Gemeinnützige, mal für Startups, mal für Bosch. Und das kann ich kann das nicht greifen. Und ich sag mal, immer wenn ich nachfrage, wird irgendwie so ein großes Thema aufgemacht. Und da habe ich weiter Fragen. Also Voraussetzung, Definition. Die zweite Voraussetzung ist, dass wir letztlich auch nochmal die großen Themen auch nochmal ansprechen. Weil es geht ja dann auch immer, das kann man in den Tweets auch nachvollziehen und so ein bisschen höre ich das bei dir auch raus, jetzt hier Markus, um so ein neues Selbstverständnis von Unternehmen, so hieß das mal in einem Tweet und einer hat mir dann auch geschrieben, freie Wohlfahrtspflege, Social Entrepreneurs, Startups, Business und Genossenschaften wollen ja alle nur Probleme lösen für Menschen und Gesellschaft. Und da ist es wieder. Das nivelliert alle Unterschiede und es heißt, wir können alle irgendwie gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten. Und ich glaube nicht, dass das gut ist, sondern es gibt eben da auch Unterschiede. Es gibt Interessengegensätze und man kann eben, und da kommen wir zurück, man braucht auch ein Bild von Gesellschaft und Sozialstaat. Ja, welche Rolle spielen denn Unternehmen im Sozialstaat? Für mich ist und bleibt Sozialpolitik, echte Sozialpolitik, immer ein Eingriff in den Markt. Und wir müssen vielleicht auch dann mal darüber unterhalten, wie euer Bild von Gesellschaft, Staat und Sozialstaat am Ende aussieht. Weil, also wenn ihr schon, ich meine, ihr seid ja im Bundestag unterwegs und darauf wollte ich halt auch hinaus. Da gibt es im Moment wenig Berührungspunkte, einfach ganz schlicht deswegen, weil wir an ganz anderen Stellen gefordert sind im Moment. Der Stellenwert der sozialen Arbeit, da haben wir ein Riesenproblem. Und damit meine ich eben nicht eine App, ja, ganz ernsthaft, sondern damit meine ich Jugendhilfe, Leute, die sich da einsetzen, Streetworker, die meine ich damit. Das ist ein Riesenproblem, Finanzierung ist ein Riesenproblem. Tarife und Ähnliches, das sind alles Probleme, über die müssen wir reden. Es gab einen Riesenkrampf, weil es eine Prämie geben sollte für die Pflege und keiner wollte das dann finanzieren und bezahlen. Solche, das sind reale Probleme. Und da müssen wir tatsächlich ran. Und wenn das kommt, gleichzeitig beschäftigt sich aber der Bundestag mit sozialen Innovationen, dann kann es sehr schnell passieren, dass eine solche Diskussion die eigentlichen Probleme über Jahre überdeckt. Einfach überlagert. Sowas hat man tatsächlich ganz häufig. Und ohne, dass ihr das wollt, am Ende wir keinen besseren Sozialstaat haben und keine bessere Sozialpolitik und nicht zukunftsfähig werden, sondern genau das Gegenteil. Und ja, das muss ein Dialog sein. Da bin ich ja dabei. Deswegen sind wir ja hier. Und wir machen das ja auch öffentlich. Aber ich glaube, wir müssen ein paar Sachen einfach auch klären, damit dieser Dialog auch vernünftig stattfindet.
Das geht so ein bisschen in die Richtung, du hattest eben, Markus, dieses Beispiel von dem Bundestagsabgeordneten, der sozusagen permanent angerufen wird. Wenn ich mir das vorstelle als Bundestagsabgeordneter, dann, sagen wir mal, hat Jos die langjährigen und vielleicht auch sehr, sehr tradierten Probleme sozialer Arbeit, ja, sagen wir mal, dargelegt. Mit dem beschäftigt sich, ja, also sagen wir mal angesprochen, und mit dem beschäftigt sich der Bundestagsabgeordnete seit 30 Jahren oder sowas, ja, da sind sozusagen immer wieder die gleichen Themen auf dem Schirm. Und auf der anderen Seite kommt dann der Cent e.V., also wenn man das, wie gesagt, wir sind immer noch in der Polarität sozusagen, kommt dann der Cent e.V. und bietet mir Lösungen an. Und dann ist es natürlich einfacher, diese sozialen Innovationslösungen zu nehmen und die zu unterstützen, als die Herausforderungen von, ich glaube, wir reden in der Sozialwirtschaft insgesamt, wenn man das als Sozialwirtschaft bezeichnet, von insgesamt irgendwie 6 Millionen Beschäftigten, wenn man alles hochrechnet und alles drum und dran irgendwie dazu nimmt. Also, sagen wir mal, einen riesen Brocken, den man nicht mal eben so einfach bewegt. So.
Ich behaupte ja, er bietet keine Lösung an, sondern ein Wort.
Das Wort? Welches?
Social Entrepreneurship. Es ist im Moment einfach ein Wort. Und es steht für alles Mögliche. Ich wollte gleich ein Beispiel auch nochmal nennen, aber Markus ist erst dran.
Aber jetzt ist schon wieder der komplette Ding in das Wie gegeneinander und was ist nicht perfekt. Also nochmal, ich finde das total spannend. Die ganze Welt ist irgendwo auf einer Suche, wo geht's in Zukunft hin? Wir leben in einer globalen Umbruchphase in mehrererlei Hinsicht. Das heißt, es gibt nicht die vorgefertigte Antworten. Es waren genau wie damals die Leute, die gesagt haben, okay, lass uns die Herausforderung unserer Zeit in den Blick nehmen und Lösungen erarbeiten. Und es ist schwierig, eine Schublade zu machen, wo ich sage, das ist nicht fertig, sondern es ist ein Prozess. Und dieser Prozess ist das, was das Wichtige ist. Ein Social Entrepreneur oder Intrapreneur, also genauso die Leute, die innerhalb der Organisation Lösungen voranbringen, der sagt, was haben wir heute an neuen Chancen und Potenzialen, um das Ganze zu tun? Du hast jetzt ganz viele Themen aufgeworfen, wo du sagst, für die setzt sich die Wohlfahrt ein. Keiner der Akteure aus unserem Sektor hat irgendwo irgendwas in die Richtung schlecht geredet. Wenn du jetzt sagst, okay, die Politiker sollen sich nur damit auseinandersetzen. Ich habe dir erzählt, aus welcher Welt ich komme. Und ich habe halt gesehen, wie für das Bestehende wahnsinnig viel Lobby da ist und Lobby gemacht wird. Für das, was neu entstehen kann, was an Potenzialen da ist und diese Potenziale, was die entfalten können, da ist keine Lobby da. Wenn du sagst, wir machen gute Lobbyarbeit, ganz ehrlich, welche Budgets stehen denn in dem Antrag drin? Was ist da wirklich unterfördert? Im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel. Jetzt machen wir halt mal was, aber es ist kein, wir tun wirklich was. Und da ist auch, wo du, also wenn ich jetzt klassische Startups anschaue, genau das, was du beschreibst, ist das, was ich so oft gehört habe in diesen Brückenbauen. Wo die Leute, die damit beschäftigt sind und weiß es so viel zu tun haben und zu wenig Ressourcen haben, dann nicht genug Zeit haben, um mit den Innovationen und den Potenzialen dahinter. Und das ist nichts, wo ich sage, ein Vorwurf, eine Schwäche, sondern das sind unterschiedliche Stärken. Und nochmal, mir geht es darum und den meisten Akteuren, wie können wir da Gemeinsamkeiten finden? Und wenn du sagst, es muss erst fertig sein, dass wir uns an den Tisch setzen und drüber reden, dann entsteht irgendwas, aber dann werden wir noch schwieriger zusammenfinden, wenn wir nicht in Dialog haben.
Ja, unser Thema ist politische Kommunikation. Ne? Also das ist mir nochmal einfach wichtig. Unsere Tür steht hier für gute Ideen, für einzelne Akteure, Initiativen oder was auch immer, immer offen. Das war auch die letzten Jahre immer so, da haben wir nie die Tür zugeschlagen, beziehungsweise nein, andersherum. Wir haben das immer gesucht. Und wir haben auch Formate gefunden. Zum Beispiel haben wir mal einen Innovationstag gemacht. Da haben wir ganz bewusst am Hasso-Plattner-Institut, das war der Ort, im Rondel haben wir, ich sag mal, die Wohlfahrtspflege mit Startups oder die wir gefunden haben, zusammengebracht, um mal dann auch konkret zu überlegen, was kann man gemeinsam weitermachen. Das finde ich richtig, das finde ich auch wichtig, das gehört dazu. Und das hat uns auch inspiriert. Das eine oder andere ist vielleicht sogar auch daraus geworden. Das ist gar nicht unser Thema hier, weil sondern unser Thema ist eigentlich eher die politische Kommunikation. Ich werfe niemandem was vor. Ich sage nur, ich finde das wirklich schwierig. Ich finde diesen Antrag auch wirklich schwierig. Und da muss ich auch natürlich auch ganz klar sagen, da müssen wir dann natürlich auch nachlegen. Es sind aber auch nicht nur, ich sag mal, die alten Themen. Ich weiß auch nicht, wie es uns auch gelingen kann, dieses Image mal loszuwerden, weil da sind ja viele neue Themen dabei und ich mache auch mal ein Beispiel, wie auch Innovationen wirklich auch richtig, also auch nachhaltig gelingen kann, weil für mich gehört natürlich auch dazu, dass man dann eben auch mal, ich sag mal, den Einfluss von Social Startups oder wie auch immer wir sie nennen und abgrenzen, dann auch mal auch nüchtern untersucht, also weil wissenschaftliche Analysen, gibt es ja auch Rolf Heinze und andere, sind da ja auch eher nachdenklich und kommen nicht zu dem Schluss, dass das das neue große Ding wird. Aber abgesehen davon, ein Beispiel. Wir haben für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer mit dem, macht also für das BAMF, eine sozusagen die ganze Beratung auf Online-Formate umgestellt. Und zwar seit Jahren schon. Und das ist durch Höhen und Tiefen gegangen, aber auch durch Tiefen. Da haben wir einen Zuwendungsgeber mit dem BAMF, der und das über die Jahre auch unterstützt hat, weil er daran auch geglaubt hat, sowas zu machen. Das ist jetzt in der Corona-Krise natürlich durch die Decke gegangen und es wird auch nach der Corona-Krise bleiben. Und das ist, das sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt, das ist jetzt bei der 25. Nachbarschaftshilfe, Nachbarschafts-App vielleicht auch nicht unbedingt so. Ja, also ich will nur damit sagen, da gibt es unglaublich viele innovative Ansätze, die wir gemeinsam mit anderen, mit Dritten, mit Zuwendungsgebern tatsächlich auf den Weg bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir da im Marketing deutlich besser werden, sage ich auch ganz klar, ist unsere Schwachstelle. Wir haben natürlich auch viele andere Aufgaben. Ne? Wir haben ja, das ist halt auch ein kleiner Unterschied, wir haben unsere Gremien und unseren Verband und sowas. Das kostet ja dann eben auch alles Zeit und ist ja auch für uns sehr, sehr wichtig, habe ich ja auch eingangs erwähnt. Aber wir müssen da tatsächlich stärker werden, uns auch anders darstellen. Dafür setze ich mich auch schon auch lange ein, dass wir die Kommunikation auch ein bisschen anders gestalten. Ich finde es aber auch, es gehört auch dazu, in Wohlfahrtsverbänden, Hendrik, du weißt das, dass sozusagen auch ein kritischer Dialog auch sein kann, auch gut ist. Deswegen ist sozusagen, wenn ich das hier mache oder wenn ich das auf Twitter mache, ist das nicht unbedingt immer gleich eine Abwertung oder ein Gegeneinander, sondern das ist auch ein wichtiger Dialog, der letztlich auch euch vielleicht, wenn du es so sehen möchtest, Markus, auch weiterbringen kann.
Aber ich finde, das sind ja diese wichtigen Punkte zu sagen, okay, wie gelingt es, das Verständnis für die jeweiligen Bereiche auf beiden Seiten aufzubauen? Also Jos, du hast gesagt, irgendwie die Historie, die wir mit rumtragen, die endet dann sozusagen in den Gremien, die es uns manchmal nicht ganz einfach machen, in den Wohlfahrtsverbänden, in den klassischen sozusagen schnell, innovativ, zumindest nach außen zu wirken, ja?
Stopp, da muss ich kurz. Ja. Also innovativ sind wir ja vor Ort. Ich habe jetzt eher sozusagen von unserer Kommunikationsarbeit. Und vor Ort laufen ja viele Sachen, die gar nicht im Fokus sind, weil natürlich, und das ist, da behaupte ich das jetzt mal, weil natürlich die Leute, die sich in den Wohlfahrtsverbänden engagieren, eben nicht die sind, die mit dem zweiten, die sozusagen nach ihrer Innovation sofort als nächstes einen Blog schreiben, auf Twitter gehen und den ganzen Kram. Das machen die nicht, weil dafür machen sie es halt überhaupt nicht. Sie sind auch auf Ehrenamtliche. Und das ist vielleicht, wir müssen das dann stärker holen und auch stärker die Marketingmaschinerie anschmeißen, damit wir da auch uns von euch, Markus, ein Stück weit was abgucken.
Also deswegen habe ich ganz bewusst betont, nicht innovativ wirken. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir genau hochgradig innovativ, weil wir immer mit begrenzten Mitteln das aufgebaut haben, was existiert sozusagen. Auf der anderen Seite in Richtung Markus dann zu sagen, okay, wo oder wie gelingt es, dieses Verständnis dann dafür aufzubringen, zu sagen, okay, da sind, was weiß ich, wie viel 100.000 Beschäftigte, Caritas sind wir bei ungefähr 600.000, ja, die da irgendwie hinten dran stehen in unterschiedlichsten Organisationen und so weiter, mit natürlich eben dem Drive, den du eben schon mal angesprochen hast, als große Organisation. Und wie kriegt man sozusagen von beiden Seiten aus dieses Verständnis hin? Ja? Auf der einen Seite große Organisation, bei euch neue Ideen, die mit reinkommen, Leute, die, und vielleicht sind die Ideen teilweise auch oftmals gar nicht so neu, ja, aber die halt irgendwie rankommen und sagen, wir wollen aber was machen, wir wollen aber Gesellschaft halt irgendwie verändern, die dann eher bei euch andocken, weil sie, sagen wir mal, kein klassisches Sozialarbeitsstudium durchlaufen haben und auch vielleicht nicht unbedingt zwingend Lust haben, sich in den Wohlfahrtsverbänden zu engagieren. Markus, jetzt aber an dich, jetzt haben wir gerade lange gesprochen.
Ja, also ich sehe da wieder Riesenchancen in eben genau die Themen, die du angesprochen hast, Jos. Da gibt es aus den etablierten Organisationen tolle Lösungen und ich glaube jetzt gerade digitale Lösungen, die auch während der Krise nochmal gegriffen haben, genauso aus dem Sektor. Also du hast jetzt Nachbarschaftsplattformen, wenn ich anschaue, was nebenan.de, die ja auch mit Diakonie in ländliche Räume gehen, was die an Infrastruktur geboten haben, um schnelle Nachbarschaftshilfe zu ermöglichen. Zello Education, die gerade ganz vielen Eltern, Schülern und Lehrern den Arsch gerettet haben, also quasi das Wikipedia der Bildung. Oder wenn ich Start Next anschaue, die den Unternehmen, die durch die Corona-Hilfsprogramme gefallen sind, die haben 9,6 Millionen von über 140.000 Bürgern für mehr als 1.400 Unternehmen mobilisiert. Das sind Beispiele, wo ich sage, da ist genauso Impact und Wirkung da. Und das sind wir teilweise in komplementären Bereichen. Und da ist es wieder mit Kommunikation, wo du sagst, da was abschauen. Und ganz ehrlich, vielleicht auch in dem, wie wir dann Lösungen, wenn sie funktionieren, größer machen, vielleicht können wir uns da was abschauen. Da ist es wieder das gegenseitige Lernen und wo ich sage, du hast jetzt, Hendrik, das auch angesprochen, vielleicht die einen, wo aus der sozialen Arbeit kommen. Bei uns sind jetzt Leute dabei, die die Schnauze voll von klassischer Wirtschaft haben, die vielleicht eher im Tech-Bereich ihren Hintergrund haben, die aber genauso sozial ticken, aber denen vielleicht oft da an der einen Stelle nochmal was fehlt, wo ich sage, da kommen die Sachen gut zusammen. Und da ist es ja spannend, offene Innovationsprozesse anzuschauen. Da finde ich auch, was das Rote Kreuz in Frankreich macht, die wirklich Open Innovation Labs, im Endeffekt geht schon in Richtung Accelerator, wo man gemeinsam an Lösungen arbeitet, wo ich sage, genau die Dinge sind es, wie wir Zukunft gestalten und wie wir die großen Herausforderungen lösen und da halt noch mehr, wo drückt bei euch der Schuh? Also da war es, wo ich sage, das sind so viele Dinge und das mit einem kritischen Dialog. Ich möchte es nochmal sagen, ich finde es wichtig, das Allerwichtigste, sich an den Tisch zu setzen und zu sprechen. Und nochmal, dieser Prozess hat ein Jahr lang stattgefunden. Wir haben die Leute von Purpose eingeladen, wir haben Gemeinnützigkeit diskutiert, wir haben viel über Innovationsthemen diskutiert und wie gesagt, lass uns das gerne fortsetzen. Komm dazu in die Runde und nur wenn wir gemeinsam die Punkte diskutieren und wenn wir sagen, okay, wo geht's hin und lass uns eine Richtung finden und du hast ja auch den ersten Blogbeitrag, wo du geschrieben hast, geht's ja ein Stückchen, wer sind wir und wo wollen wir hin? Und ich glaube, nicht nur die Wohlfahrt, nicht nur die Social Entrepreneurs, sondern die ganze Welt ist auf eine Art Sinnsuche und wo ich sage, was ist denn die Zukunft? Weil wir wissen alle, dass innerhalb der planetaren Grenzen mit dem Wirtschaften, wo wir gerade haben, mit dem, wenn wir in Deutschland demografischen Wandel, du hast ja schon Herausforderungen angesprochen, wir können das nicht lösen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir können das nicht lösen, wenn wir die Prioritäten setzen wie bisher. Und da haben wir nicht die Weisheit mit Löffeln getrunken, sondern gegessen. Ja.
Geil.
Ja, jeder weiß, was gemeint ist. Sondern da ist es, wo ich sage, wir haben so viel Potenzial, da gemeinsam Dinge zu machen und unterschiedliche Stärken zusammenzuschmeißen. Und dann nochmal im politischen Kontext einfach, ich war in der klassischen Startup-Welt, ich weiß es, was es da an Finanzierungsprogrammen gibt und auch für den Mittelstand. Und ganz ehrlich, da habt ihr und wir haben genau die gleichen Probleme. Und da ist es, wo ich sage, das ist bescheuert, sich da auf den Kopf zu hauen und zu sagen, ihr seid aber ein bisschen blöder als wir und wir sind da ein bisschen toller, egal aus welcher Richtung. Und da schimpfe ich auch in die eigenen rein, wenn jemanden vielleicht, wie du es angesprochen hast, Hendrik, die Strukturen ein bisschen zu verkrustet sind. Und wo ich wieder sage, das hat aber viele Vorteile und auch eine Resilienz innerhalb der Gesellschaft. Und es ist ja genau dieses Zusammenspiel zwischen den Leuten, die Innovation machen, egal ob intern oder extern, und den Leuten, die vielleicht Dinge erst nach dreimal hinterfragen, weitertreiben. Und jetzt vielleicht auch nochmal aus meiner Rolle, als ich interne Veränderungsprozesse angestoßen habe. Mir haben immer die Leute von außen geholfen. Weil wenn du den intern erzählst, wir machen das jetzt so, aber es hat noch niemand gemacht, dann ist es schwierig. Wenn ich 2, 3 Beispiele habe und sage, ey, wenn die das da können, das können wir doch erst recht, bam, sind die mit dabei und gehen mit einer ganz anderen Vision und Leidenschaft dran. Und ja, da Synergiepotenziale viel, viel, viel größer. Und mich würde es freuen, wenn wir über die Themen reden und nicht permanent über das.
Ja, und dann, also eben auch angesichts der Zeit, wir gehen langsam so auf eine Stunde zu, da ist der oder die Hörerin, ich weiß gar nicht, vielleicht hören die auch extrem lang, es gibt ja auch extrem lange Podcasts, die man halt irgendwie so 8 Stunden ist alles gesagt, beispielsweise von Zeit Online, spannende Sachen, aber sagen wir mal, ganz so lange haben wir, glaube ich, keine Zeit. Deswegen nochmal konkret sozusagen zusammenzuführen. Auf der einen Seite, Jos, bei dir politische Kommunikation als Thema, also was wird sozusagen nach außen kommuniziert, mit welchen Effekten, ja, also welche Auswirkungen hat das, was nach außen kommuniziert wird. Auf der anderen Seite, Markus, du sagst halt irgendwie, ja, wir müssen zusammenkommen, wir müssen vor allen Dingen miteinander reden, das haben wir ein Jahr lang gemacht, ja, damit man halt irgendwie da gemeinsam von mir aus Gesellschaft gestalten kann, wie auch immer man das halt irgendwie dann nennen will. Was mir noch so ein bisschen fehlt, vielleicht wäre das der Punkt, weil du das gerade auch zum Abschluss gesagt hattest, Markus, zu sagen, was könnten denn konkrete Umsetzungen sein? Also wie könnte man denn konkret zusammenkommen? Ich habe einen Teil im Kopf, ich habe hier in Freiburg in dem Grünhof diese Social Innovation Night irgendwann mal ins Leben gerufen, das ist jetzt ein paar Jahre her, zu sagen, okay, lass uns etablierte Sozialwirtschaften mit, sagen wir mal, neu denkenden Sozialunternehmern zusammenbringen. Das waren ganz lustige Veranstaltungen, wo, glaube ich, wirklich auch Vernetzungen rausgekommen sind, um sozusagen beide Bereiche transparenter zu machen. Und das ging dann in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, ja. Also wie können wir das sozusagen besser, anders nach außen darstellen? Aber was sind von eurer Seite aus sonst, sagen wir mal, greifbare Aspekte, wo man sagen kann, okay, wie könnten wir ja voneinander lernen? Ist ein bisschen irgendwie einfach immer so dahingesagt. Aber was kann man machen? Ich spreche keinen bewusst an.
Also ich meine, du hast den Punkt schon angesprochen, dass du gemeinsame Innovationsräume, wo du sagst, die unterschiedlichen Akteure kommen zusammen und man arbeitet gemeinsam an Lösungen, finde ich einen der spannendsten Punkte. Das ist ja auch das, was wir als gemeinsame Position damals mit der Wohlfahrt festgelegt haben, dass das eine Schnittstelle ist, die allen Seiten helfen würde und wo sich genau das befruchtet. Und das ist was, wenn ich jetzt in die Startup- und Gründerwelt, also wo ich sage, ich habe ja diese etablierte Akteure versus Neulandgestalter-Diskussion schon ein paar Mal hinter mir. Da hat man am Anfang Gründerzentren gemacht, hat nur die Startups gepampert und am Schluss dann eben gesagt, so, das ist jetzt die Lösung und das funktioniert nicht. Und da vertrete ich fest die Meinung, dass die unterschiedlichen Akteure mit den unterschiedlichen Stärken zusammenkommen müssen. Da ist es Inkubation, also gemeinsame Ideenentwicklung, Inkubation, Acceleration, wo unterschiedliche Stärken wieder zusammenkommen und wo du sagst, wie kann man das gut verzahnen? Vielleicht auch aus interne Innovationsteams mit rausholen und wo du sagst, dass in beiden Welten eine Durchlässigkeit ist. Was ich mir wünschen würde, wäre da zum Beispiel Programme, Personalaustausch, dass du sagst, die einen schnuppern in die Welt, die anderen schnuppern in die Welt und dass man ein bisschen mitbekommt, wie läuft beim anderen der Hase, vielleicht hier auch Brücken baut für eine bessere Verständigung, für ein besseres Verständnis der anderen Seite. Und ja, dann jetzt, also bei den Ideen selbst kann man viel, wie man da die Zusammenarbeit verbessert, definitiv machen. Wichtig ist mir auch, drüber nachzudenken, wenn wir die gleichen Herausforderungen haben bei dem Thema, wie können wir neue Ideen finanzieren? Da eben nicht jetzt die klassischen oder nur klassische Lobbyarbeit, sondern da auch wirklich zu überlegen, wie kann man da gemeinsam drauf hinwirken, weil ich finde es fürchterlich und mich innerlich, also wenn ich jetzt mitkriege, in was für eine Geschwindigkeit durch die Digitalisierung sich Dinge verändern, was für eine enorme Machtkonzentration, und da ist Aldi ein Witz dagegen, gerade bei den digitalen Plattformen entsteht. Und wenn wir keine gemeinwohlorientierte digitale Lösungen hinbekommen und damit auch flankierende Prozesse wie soziale Innovation, wie verändert sich Arbeitswelt, wie können wir da neu zusammenarbeiten, dass man da gemeinsam drauf hinarbeitet, weil ich glaube, da profitiert die Gesellschaft insgesamt davon. Und in meinen Augen bringt da die Wohlfahrt ein riesengroßes Asset, weil die eigentlich Lösung gesellschaftliche Herausforderungen in ihrer Kern-DNA hat und von dem her glaube ich, ja, da ein super Partner wäre.
Jos, was wären Ideen?
Also alles, was praktisch vor Ort ist, habe ich ja schon gesagt, sind wir immer offen. Ich meine, da gibt es ja auch schon extrem viele Beispiele, auch für gemeinsame Innovationsräume. Wir hatten ja auch im DRK, auch auf Bundesverbandsebene, mal so ein Innovationslabor. Und in der Jury waren dann eben auch Akteure eingebunden, Leute eingebunden, die, ich sag mal, aus eurem Umfeld kommen, Markus. Das haben wir auch ganz bewusst gemacht, um den Austausch auch untereinander, um die Frage, was sind Innovationen, was können sie im DRK sein, tatsächlich auch irgendwie aus, tatsächlich mal irgendwie auf den Tisch zu legen. Und das war wirklich auch für alle eine super interessante Sache. Also ich sag mal, alles, was so praktisch ist, das geht immer. Das ist auch kein Problem. Wenn ihr interessante Ideen habt und da besteht Interesse daran, ich sag mal, irgendwie sie mit uns gemeinsam tatsächlich auf die Spur zu bringen oder sowas, ne, was ganz vor Ort praktisch wirkt, dann bin ich immer vorsichtig. Das Rote Kreuz ist ein föderal organisierter, komplexer Verband. Ich kann nicht sagen, dann machen wir das und schon gar nicht für die Wohlfahrtspflege und schon gar nicht als Antwort auf irgendwelche größeren Linien der Plattformwirtschaft oder Ähnliches. Da überheben wir uns halt einfach. Und sondern ich kann aber sagen, ich kann mittlerweile sehr gut einschätzen, wo ich eine Chance sehe und wie man die Kommunikation auf den Weg bringt. Ich habe hier Kolleginnen und Kollegen in meinem Bereich, die da auch sehr viel Erfahrung haben und sehr behutsam sowas in die Spur bringen können. Da sind wir dabei. Das ist kein Problem. Und ich glaube, da gibt es auch bei keinem der Wohlfahrtsverbände irgendwelche Probleme. Ich würde sagen, alle Wohlfahrtsverbände sind dafür mit ihren Spezifika, das muss man natürlich klar machen, auch offen dafür. Und jeder hat da so auch seine inhaltlichen Schwerpunkte, wo es besser passt oder schlechter passt. Ich wünsche mir, und das ist eine Basis für auch Gespräche, alles, was politisch ist, Ich bin nicht überzeugt, also für uns hat irgendwie jegliche Veränderung im Bereich des Gemeinnützigkeitsrechts erhebliche Implikationen. Ich hatte das schon erwähnt, die Trägerdienste und Einrichtungen des DRK sind gemeinnützig. Was auch immer man da macht, das macht ja nicht ihr, sondern das macht dann der Gesetzgeber möglicherweise. Hat er ja auch vor. Das hat erhebliche Auswirkungen, auch aufs DRK. Da gucken wir ganz genau hin. Da sage ich hier keine Kooperation zu. Weder fürs DRK noch kann ich sowieso nicht, aber dann auch für die anderen Verbände nicht. Weil ich glaube, da sind auch irgendwie die Auswirkungen dann euch auch nicht immer so ganz klar, kann sie auch nicht, weil das ist sicherlich auch sozusagen auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen. Und ich werde natürlich immer, der Tweet nochmal, der war ja auch so ein bisschen Anlass für das Gespräch, hat sich ja auch eigentlich gar nicht an euch gewandt, Markus, sondern an Bundestagsfraktion von SPD und Union. Und immer, wenn jemand tatsächlich einen Antrag diskutiert oder eine Initiative reinbringt, in der Kolleginnen und Kollegen der Wohlfahrtspflege, die sich einsetzen, um die Einrichtungen und um ihre Angebote für die Leute immer besser zu machen, so unter Wert verkauft werden und so abgefrühstückt werden wie in dem Antrag, dann werde ich mich zu Wort melden. Das mache ich dann immer. Das ist auch mein Job und das tue ich auch tatsächlich dann mit Leidenschaft, weil dafür bin ich auch da, denen auch dann so eine Stimme zu geben. Aber, und damit mache ich auch euch nicht schlecht, das ist ja legitim, sowas passiert, aber das werde ich tun und setze mich dann auch letztlich dann dafür ein, ich tue, was ich kann, sagen wir es mal so, der Wohlfahrtspflege zu der Geltung zu verhelfen, die ihr tatsächlich auch zukommt. Und das ist dann vielleicht auch die Basis für weitere Gespräche, so wie wir heute eins führen.
Ganz herzlichen Dank soweit. Markus, magst du noch ein abschließendes Statement bringen? Jos hat dann auch nochmal das Wort. Danach würde ich dann sozusagen auch den Deckel drauf machen und sagen, okay, Gespräch hat begonnen. Verständnis schaffen, glaube ich, ist einer der wesentlichen Aspekte. Auch Verständnis schaffen für die Auswirkungen von den Handlungen, die man sozusagen lostritt. Ja, also was kommt dann dabei raus? Und dann, auch das sozusagen war ein Punkt, auf lokaler Ebene zusammenzuarbeiten. Ganz konkret und auf der Verbands- und sagen wir mal übergreifenden Cent-Ebene dann eben in Richtung Positionen und so weiter zu denken. Aber Markus, nochmal.
Nee, super. Also da mit Gemeinnützigkeitsrecht, da würde ich mir super, super engen Austausch wünschen und da bin ich hundertprozentig bei dir, da habt ihr viel mehr Deutungshoheit und deswegen ist es für uns auch wichtig zu sagen, hey Leute, wenn ihr da ein Stück weit zu weit geht, dann ist es ein Problem. Wenn ich jetzt anschaue, es geht nicht in allen Bereichen, also ich habe voll bei Startnext, die am Anfang nur im Bereich Kultur unterwegs waren, die konnten nicht gemeinnützig bleiben, weil es in ganz andere Bereiche sind, die haben das fest in der DNA verankert. Oder wenn ich jetzt die Plattform Mit uns Leben anschaue, die ja von mehreren Wohlfahrtsorganisationen gemeinsam gegründet wurde, die eben auch aus den Gründen, weil das Finanzamt Gemeinnützigkeit nicht kennt, eben nicht gemeinnützig ist, nicht in einer gemeinnützigen Trägerform, weil die Wirtschaftsförderung und die Digitalförderprogramme eben nicht für Gemeinnützige greifen. Und wo ich sage, okay, ganz ehrlich, das sind Herausforderungen da und die Herausforderungen sind ja genauso für Akteure der Wohlfahrt da. Und da würde ich mir einfach super gern konstruktiv-kritischen Austausch wünschen und dann wirklich am Tisch, dass wir nicht einfach über Twitter uns fetzen. Also ich kann komplett verstehen, was du an Frust in dir trägst wegen dem Antrag. Und ich sage dir eins, also in unserem Statement steht auch, dass die Wohlfahrt zu wenig berücksichtigt ist. Wir haben das Thema immer mitgetragen. Und es ist halt Wirtschafts- und Forschungsausschuss, die jetzt den Antrag gemacht haben. Es ist ein Querschnittsthema, soziale Innovation. Und nicht was ein Ministerium macht. Und da ist halt eine Herausforderung, wenn dann bestimmte Akteure nicht mit am Tisch sitzen. Und ich glaube, da muss man darauf hinwirken, dass das Thema ganzheitlich angegangen wird, dass es endlich mal eine anständige Koordination gibt und es auch wirklich da übergreifend gesehen wird. Und mich würde es freuen, wo ich sage, ich kann ganz, ganz viele Dinge nachvollziehen und diese unterschiedlichen Stärken und was mehr Wert hat in einer Zeit der Umbrüche, die Diskussion werden wir immer zwischen etablierten Akteuren und die es außerhalb der Strukturen machen. Und ganz wichtig, kein Mensch redet es schlecht, aber das Spannende ist, wie können wir gemeinsam gestalten? Und ich glaube, wenn wir uns die aktuelle Phase anschauen, es sind genug Probleme für alle da. Die Probleme werden nicht ausgehen. Wir müssen gestalten, wir müssen lösen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, werden wir irgendwann eine Generation nach uns haben, die uns tierisch auf den Deckel haut und sagt, ey Leute, warum seid ihr damals nicht in die Puschen gekommen und warum habt ihr euch nicht zusammengetan? Und da dieses Zusammentum, Hashtag gemeinsam wirken, ist keine Floskel, ist kein wir tun mal so als ob, sondern es ist wirklich ernst gemeint. Und das in Bereiche der Wohlfahrt, aber genauso in Bereiche der Wirtschaft, in Bereiche der Politik, Verwaltung. Und dass man da sagt, okay, lasst uns das im Blick nehmen, was zählt.
Danke aus deiner, genau, Ausrufezeichen. Danke aus deiner Perspektive. Ich glaube, gutes Schlusswort von dir, Markus. Jos, noch ein Schlusswort von dir, dann Deckel drauf.
Ja, gerne. Markus, ich habe keinen Frust, ich habe eine Aufgabe. Und die Aufgabe mache ich gerne und die habe ich auch mehrfach beschrieben. Und zu Gesprächen sind wir natürlich auch bereit, aber ich wünsche mir natürlich auch in der Kommunikation, dass auch Kritik auch so aufgenommen wird, wie sie gemeint ist, nämlich auch als sozusagen Weiterentwicklung, als Schärfung der Positionen, damit es eine Grundlage gibt, auf der wir dann auch weitere Gespräche führen können.
Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an euch beiden erstmal für die Bereitschaft dazu, sich hier auszutauschen in diesem Podcast, auf diesem Format, was natürlich ein mal anderes Format als Twitter, ein anderes Format als der große Tisch ist. Vielleicht in Corona-Zeiten gar kein schlechtes Format. Ja, also wir sind tatsächlich sehr, sehr weit voneinander distanziert. Es liegen ungefähr 800 Kilometer zwischen Berlin und Freiburg. Ganz herzlichen Dank aber auch an die Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle, sich das anzuhören. Ich bin gespannt, welche Reaktionen darauf kommen. Ich glaube, es ist ein guter Anfang, in diese Auseinandersetzung zu kommen, sich damit weiter auszutauschen nach den großen Anfängen, die natürlich schon gemacht worden sind in den letzten Jahren. Ja, herzlichen Dank. Macht's gut. Grüße nach Berlin und ich wünsche euch, vielleicht habt ihr sogar ein bisschen irgendwie Pfingstferienzeit. Die haben wir hier in Baden-Württemberg. Ciao.
Ciao, Hendrik. Ciao.
Ja, das war das Gespräch mit Jos Steinke und Markus Sauerhammer zum Thema Social Entrepreneurship versus Wohlfahrtspflege. Ich stocke schon bei diesen Worten, weil ich glaube, es tatsächlich Möglichkeiten gibt, voneinander zu lernen, zu profitieren, Möglichkeiten, gemeinsame Wege zu gehen. Und ich glaube, da kommt es einfach auf jeden Einzelnen drauf an, neue Ideen auch zu auszuprobieren, ganz lokal und im Großen und Ganzen sich zu engagieren. Das gilt für zu engagieren für eine positive Zukunft. Das gilt, glaube ich, für die Menschen in den Wohlfahrtseinrichtungen, in den Wohlfahrtsverbänden, für Studierende an Hochschulen, Studentinnen und Studenten. Eine Stimme zu haben und sich zu engagieren für den sozialen Sektor, für soziale Probleme, um das Thema auf dem Schirm zu haben in diesen etwas herausfordernden Zeiten, in denen wir uns gerade befinden und die sicherlich nicht mal ebenso zu Ende gehen werden. Zum Abschluss nur noch der ganz kurze Hinweis darauf, dass ihr den Podcast sehr gerne unterstützen könnt. Ich habe gerade einen Beitrag auch dazu veröffentlicht, zu sagen, wohin soll es in Zukunft gehen? Und da steht die Zukunft der sozialen Arbeit im Vordergrund. Ich verlinke den Blogbeitrag. Ich verlinke natürlich auch den Link zu PayPal, falls ihr da ein paar Euro da lassen wollt. Das würde mich natürlich riesig freuen. Und soweit. Jetzt ist draußen Gewitter. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Zumindest regnet es mal wieder. Das freut mich. Bleibt trocken und macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.